Dieter hat den Text ja schon gelesen, den Palmsonntag-Text, die Begebenheit, in der Jesus ja eben nach Jerusalem gekommen ist. Wie wir es vorhin gehört haben, ist ja vorausgesagt worden ist. Drei Punkte zu diesem Text aus Lukas 19, 36 bis 46, wollen wir miteinander anschauen. Der Fürst kommt, übersprochen, das Weinen des Friedefürst und mache Jesus zu deinem Friedefürst. Mir ist das Wort über Friedefürst, also es geht ja da um Frieden, wir kommen da noch darauf, wichtig geworden und deshalb habe ich auch dieses Weihnachtslied am Anfang ausgesucht, denn mir ist wirklich aufgefallen, wie viele Weihnachtslieder, die passen wunderbar zu Palmsonntag. Weil so oft geht es um König Zion als der Königsgedanke und ihr einzieht in Jerusalem, gell? In Jerusalem. Das ist am Palmsonntag geschehen. Weihnachten ist in Bethlehem, nicht in Jerusalem. Ganz lustig, he? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das machen wir zu einer kleinen neuen Tradition, dass wir wenigstens am Palmsonntag ab und zu mal ein Weihnachtslied singen, ein bisschen mit anderen Bildern, und dann merkt man, das passt ja wunderbar. Friedefürst, deshalb auch dieses Wort, das wir oft mit Jesaja 9,6 in Verbindung bringen. Friedefürst, Wunderrat und so weiter. Ja, Jesus ist der Friedefürst, der dann eben gekommen ist, da in Lukas 19. Gehen wir also durch diesen Text hindurch. Der erste Punkt ist, der Friedefürst kommt wie versprochen. Ich lese nochmals die ersten Verse. Als er, das ist Jesus, weiterzog, breiteten sie eben ihre Kleider aus auf dem Weg. So wie wir das jetzt hier auch ein wenig haben. He? Und als er sich schon beim Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Die Herleitung ist ja interessant. Bei der ganzen Passionsgeschichte, Ostergeschichte, da haben wir von der Bibel her, wissen wir, woher Jesus kam, die ganze Vorgeschichte mit den Jüngern und so weiter. Bei Weihnachten haben wir das nicht. Und man könnte sagen, das ganze Alte Testament ist die Vorgeschichte zu der Geburt von Jesus. Aber zu der Passion Jesu, seinem Tod und Auferstehung, da haben wir so viele kleine Geschichten. Wir haben letzten Mittwoch in der Tankstelle eine angeschaut, vom Jericho, das ist der Ort, 44 Kilometer vor Jerusalem, Jesus und die Jünger auf dem Weg eben da zum dritten Mal im dritten Jahr nach Jerusalem zu dem großen Passafest. Aber das ist dann das letzte Mal. Und sie sind danach oder durch Jericho hindurchgegangen und da ist ja ziemlich was geschehen, gell, in dieser Stadt. Wir lesen das auch in Lukas 19 vorausgehend, die Bekehrung des Zachäus und die Heilung des blinden Bartimäus. Gell? Noch einmal hat Jesus da gezeigt, wer er ist. Und jetzt kommen sie da in Richtung Jerusalem und das muss man einfach ein bisschen vor Augen haben. Die Menschen, die da gerufen haben, zumindest mal die Jünger und einige mehr wahrscheinlich, wie sie da das erlebt haben in Jericho. Dass da ein Zöllner, der war ja total stigmatisiert bei den Juden als Sünder, als einer, also mit dem hat man nichts zu tun. Und der wurde plötzlich 180 Grad umgedreht. Ja, da hatten die Jünger manches zu verarbeiten und ihre Vorstellungen, was sind die Guten, was sind die Bösen, dass da irgendwie bei Jesus das sich verändern kann, gell? Wunderbar verändern darf. Oder eben der blinde Bartimäus, das ist eines von manchen Wundern, die Jesus getan hat, ja, wo man einfach nur staunen konnte. Gell? Einfach, wow. Die Wundertaten, von denen sie da berichten, wirklich leibhaftig haben sie das erlebt. Wunderbar. In Zacharia 9, da steht eben dieses Wort, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig, und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Wir lesen in Lukas 19 in der Herleitung, wie das geschehen ist da, dass Jesus das organisiert hatte, dieses junge Eselfohlen, gell? Und beachtet einmal, wie detailliert hier das beschrieben wird. Sowohl bei Zacharia, wie dann auch im Text in Lukas 19, dass eben ein junger Esel war. Und jetzt einfach mal, ich weiß nicht genau, wie Esel sind, wenn man auf ihnen reiten will. Das erste Mal. Habt ihr das schon mal überlegt? Wahrscheinlich hat er nicht gerade der Esel darauf gewartet, dass da jetzt jemand auf ihn drauf sitzt, oder? Also ich stelle mir da so die Pferde vor, oder? Kennt ihr dann zureiten bei den Cowboys und so weiter, gell? Wie sie das dann zulassen, die Pferde, ist meistens nicht einfach so ganz leicht, oder? Und er hat gesagt, ich kenne jetzt die Esel nicht, ob das auch ein bisschen schwierig ist. Das ist ganz, kann plötzlich keinen Sinn, oder? Ein junger Esel. Und es steht explizit drauf, wo noch nicht jemand drauf gesessen ist. Aber sogar, könnte man sagen, sogar dieser junge Esel checkte es. Jesus ist gut. Der kann auf mir reiten. Das kommt gut. Gell? Da könnte man manch älteren Esel sagen, sei kein Esel und lass Jesus in dein Leben hinein. Ja, wie auch immer. Gell? Genau. Aber ich staune einfach, wie der Text da, 500 Jahre vorhin hat der Zacharia das ja aufgeschrieben, wie Gott ihm das so detailliert zeigte. Als ob irgendwie Gott, schau, jetzt passiert es da. Jesus kommt am Palmsonntag und als Vorbereitung auf das Passafest und dort, das ist er denn, oder? Diese Erkennungsmerkmale, die Gott eigentlich gibt, damit man Jesus erkennt, wer er ist. Ist nicht erstaunlich? Sie loben seine Wundertaten. Wie gesagt, gerade erlebt in Jericho, in Matthäus 11, 5, Blinde werden sehend, Bartimäus, Lahme gehen, Aussätze werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird das Evangelium verkündigt. Geistlich arm der Zachäus. Gell? Das hat Jesus dem Johannes, dem Täufer, als er ein wenig Zweifel hat, ist Jesus wirklich, auf den wir warten, der Retter unseres Volkes, hat Jesus nur einfach das, so quasi seine Visitenkarte, was er tut, hat er so mitgegeben diesen Leuten. Und für Johannes war das dann genug. Ja. Das sind die Zeichen auf den Messias. Vers 38 heißt es weiter, und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Der Wunsch nach Frieden. Die Menschen, damals war kein Friede, sie waren bedrückt von den Römern, gell? Ihr kennt die Geschichte, kennt ein wenig die Umstände. Das Volk der Juden bedrängt, wie so oft. Gell? Dann kommt dieser Ausspruch, Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Was kommt auf deinen Sinn, wenn man ans Lukas-Evangelium denkt? Die Weihnachtsgeschichte, das ist spannend, gell? Die Weihnachtsgeschichte. Nur, Lukas 2,14, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Fällt euch etwas auf? Diesen beiden Aussagen über Frieden? Was fehlt in Lukas 19? Ja, und vorher noch? Frieden auf Erden. Frieden im Himmel, ja, gell? Spannend, oder? Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe, rufen die Menschen da. Irgendwie merken sie, ja, aber wir haben jetzt nicht so ein wahnsinniger Friede. Jetzt gerade, in Jerusalem und in Israel überhaupt, gell? Aber wir wünschen uns Frieden. Im Übrigen, dieses Hosianna bedeutet ja nicht nur einfach Juhui oder irgendwie so, sondern hilf uns. Hilf uns. Das ist ein Hilfeschrei. Hosianna. Genau. Also das war so irgendwo die Situation, gell? In allem Loben, in aller Erwartungshaltung, gell? Dieser Wunsch nach Frieden. Und der ist ja irgendwo halt dieser Wunsch nach bis zum heutigen Tag. Und ich frage uns, und du hast es auch schon gefragt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wo ist er denn jetzt eigentlich? Nach 2000 Jahren, dieser Friede. Friede auf Erden. Bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich das Weinen des Friedefürsts. Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und er sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Das Weinen. So ganz seltsam. Da ist eine jubelnde Menge, eine erwartungsvolle Menge, die da ist und auf Jesus ja, wartet und ihn hochjubelt. Und plötzlich fängt er an zu weinen. Jesus sieht in diesem Moment, was kommt. In Johannes 14, 27 sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, er kommt, um Frieden zu bringen. Aber warum gibt es keinen Frieden? Warum ist er nicht der Friedefürst? Weil Jesus sah, die Menschen wollen einen König, aber sie wollen nicht ihn. Und Friede, so wie ihn Gott versteht, beginnt mit Jesus. Er muss mein Friede werden, mein Friede sein. Das lesen wir in Epheser 2,14. Er selbst will, muss unser Friede sein. Wir hoffen oft, dass uns Gott Frieden schenkt, dass uns Hilfe schenkt in Dingen, die wir von ihm bekommen. Gesundheit zum Beispiel. Ja, ich habe Friede, wenn ich wieder gesund bin. Habe Frieden, wenn es mir finanziell besser geht. Habe Frieden, wenn ich wieder Arbeit habe. Habe Frieden, wenn vielleicht diese oder jene Versöhnung geschehen darf mit einem Menschen. Oft, achtet mal drauf, oft erwarten wir Frieden durch Dinge oder in Umstände. Und du wartest und wartest und wartest. Weil dein, unser Friede, sind nicht Dinge oder Situationen, die besser sind. Du kannst heute rausgehen, oder besser gesagt, du bist heute vielleicht reingekommen mit keinem oder wenig Frieden. Und du kannst heute rausgehen mit ganz viel Frieden. Wenn du nämlich mit Jesus rausgehst. Weil er ist, nicht er gibt, er ist der Friede, den du brauchst und den uns Gott geben will und auch gibt. Noch einmal, Jesus, er ist unser Friede. Das steht in Epheser 2, 14. Und deshalb weinte Jesus, weil er wusste, ja, ja, ihr jubelt da alle schön, wunderbar. Im Verlauf der Geschichte, die dann die nächsten Tage folgt, nicht einmal die engsten Jünger blieben an seiner Seite. Alle versagte. Alle. Weil sie eben etwas von ihm wollten, noch nicht verstanden, dass Gott zu ihnen kommen will. Dass er Wohnung machen will in meinem Leben. Dazu später noch ein wenig mehr. Jesus sah noch mehr. Er sah eben die Zukunft. Die Zukunft von Israel. Und er prophezeite, in dieser Stunde des Jubels, denn es werden Tage über dich kommen, Jerusalem, und die Bevölkerung, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wir wissen es heute von der Geschichte her, da spricht Jesus von Rom, von den Römern und wie sie einige Male als Volk gewarnt worden sind und sie sich immer wieder selber versuchten, diesen Frieden zu geben, Und den Frieden zu nehmen, so quasi, den Gott ja versprochen hat, aber wie das alles letztendlich in einem riesigen Gemetzel der Zerstörung der Stadt Jerusalem und Hunderttausenden von Toten geendet hat. Das sah Jesus hier. Und der Grund ist nur ein einziger, weil sie ihn, Jesus, nicht annehmen. Das ist der Punkt. Darum, warum lässt Gott Leid zu? Muss man koppeln an die Frage, und warum lässt du nicht Jesus in dein Leben kommen? Er ist dein Friede. Er ist der Fürst des Friedens. Er hat ihn, er ist es. Aber wenn du jetzt denkst, okay, ja, das ist ja geschehen, vom 70 nach Christus, ist Geschichte, passe, fertig, da täuscht du dich gewaltig. Stell dir einmal vor, Jesus würde heute nach Jerusalem kommen und genau das, was am Palmsonntag damals geschehen ist, würde heute geschehen. Das Verrückte ist, es wäre noch genau gleich. Die Situation im Blick, Zukunft, was auf das Volk der Juden zukommt. Und nicht auf das Volk der Juden, auch auf die ganze Welt nach der Offenbarung ist genau das, was 70 nach Christus schon mal geschehen ist. Die Zerstörung. Jesus würde wieder weinen. Warum? Weil immer noch sein Volk ihn als König ablehnt. Gott sei Dank. Immer mehr Juden bekehren sich und anerkennen, dass Jesus der Messias ist. Gott sei Dank. Für jeden Einzelnen. Und es werden immer mehr. Gell? Buch von der Offenbarung steht einmal von 144.000 lebenden Juden, die dann in der großen Drangsal der Welt das Evangelium verkündigen werden. Jetzt hört man von 30.000 lebenden messianischen Juden in Israel. Momentaner Stand. Also da können wir noch beten, dass noch ein paar dazukommen. Ne? Und es werden noch viele dazukommen. Aber viele eben auch nicht. Und ich möchte hier jetzt auch das, etwas lesen aus dem Buch Zacharia und uns auch mitnehmen ein wenig in die gegenwärtige Situation. Das habe ich nicht eingeblendet, ich lese das vor. Das Buch Zacharia im Übrigen ist wirklich sehr empfehlenswert in der momentanen Situation zu lesen. Vor allem der zweite Teil des Buches. Und hier aus Kapitel 14, dem letzten, möchte ich lesen. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden, aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Man könnte sagen, der erste Teil, ja, das könnte auch bei den Römern gewesen sein. Könnte sein. Aber der zweite Teil, aber der Herr wird ausziehen gegen jene Heidenvölker. Das ist 70 nach Christus nicht geschehen. Das haben Juden vielleicht erwartet. Jetzt stehen die Römer vor Jerusalem. Sie nehmen uns ein. Wird jetzt Gott einschreiten? Stellt euch diese Erschütterung des Glaubens der Menschen vor. Der Juden damals. Die zusahen, sehen mussten und Opfer wurden, dass ihre Stadt und Hunderttausende niedergemetzelt wurden. Die Stadt zerstört wurde. Und Gott hat nicht eingegriffen. Heute wissen wir warum. Wir lesen die Apostelgeschichte. Es ist wegen der Ablehnung des Friedefürsten. Sie haben nicht nur dann am Passafest Christus gekreuzigt. Sie haben anhaltend über Jahrzehnte hinweg das Evangelium abgelehnt. So wissen wir, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen. Und über die Jahrhunderte bis zum heutigen Tag. Und deshalb, wir sollen beten für Israel, klar, in der momentanen Situation. Aber wir dürfen auch eines nicht vergessen. Israel ist immer noch in der Situation dass sie den Messias Jesus ablehnen. Wir müssen beten, dass sich die Juden bekehren. Er allein ist ihr Friede. Nicht ihre super Armee, die IDF. Nicht ihr super Geheimdienst. Wir lesen im Psalm 33. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Der Herr. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Ein König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Die Panzer sind trügerisch und die Waffen und Raketen sind trügerisch. Trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Das ist tough, gell? Sag nicht, dass er schlecht ist mit dem Geheimdienst, mit den Waffen, mit der Armee, die Israel hat. Man soll sich verteidigen, ja. Aber wenn man seine Friedenshoffnung auf eigene Mittel setzt, werden sie kläglich versagen. Weil Gott fehlt. Weil die Juden da ein spezielles Volk sind. Weil ihre Kraft ist Gott. Ist der El Shaddai. Ist Yahweh. Ist Jesus Christus. Ihn müssen sie annehmen. Das dürfen wir nie vergessen. Deshalb werden wir vielleicht noch erleben, dass diese Armee zusammenfällt, dass Israel noch viel mehr bedrängt wird. Sollen wir beten für den Sieg Israels? Vielleicht wäre es besser, dass sie wirklich zum Herrn umkehren. Er ist allein ihre Hilfe. Das können wir für unser Leben anwenden. Wenn wir Menschen erleben, die Schwieriges erleben, die Leid erleben und so weiter. Jesus ist unsere Hilfe. Und Gott lässt so viel Leid in dieser Welt zu. Manche haben so einen Eindruck, es ist wie eine Gleichung. Boshaftigkeit, Sündhaftigkeit der Gesellschaft, Dekadenz, oder? Steigt im gleichen Maß, wie das Leid ansteigt. Gell? Und oftmals ist das Leid auf dieser Welt auch Folge der Boshaftigkeit, des Verhaltens der Menschen in der Gesellschaft. Weil eben nicht nur Israel ist betroffen, wie wir das hier lesen bei Zacharia, sondern auch die ganze Welt. Und wir kennen das Buch der Offenbarung. Die ganze Welt wird betroffen sein. In diesem globalen Zusammenbruch. Jesus weint darüber. Er steht vor Jerusalem und weint darüber. Auch das erinnert uns dieser Palmsonntag. Da läuft es mir irgendwie kalt den Rücken runter, wenn wir sehen, wo wir heute stehen. Israel und die Menschheit braucht den Friedefürsten. Wenn Jesus wiederkäme, es wäre noch genau gleich. Kommen wir zu einem nächsten Punkt. Genau, das wäre doch alle gewesen. Kommen wir zum dritten Punkt. Gehen wir weiter im Text. Mach Jesus zu deinem Friedefürsten. Da habe ich den Text jetzt eingeblendet. Hier habe ich nämlich etwas Spezielles jetzt. Und zwar, Jesus ging ja dann weiter, kam nach Jerusalem, ging in den Tempel, reinigte diesen, er warf die Verkäufer und Käufer, die da die Tiere verkauften, Geldwechsler, die da die Währung umgetauscht haben, damit man Opfertiere kaufen konnte und Opfer dargebracht wurden. Er hatte das ziemlich rabiat da über den Haufen geworfen und hat ihnen gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es eine Räuberhöhle gemacht, und er lehrte täglich im Tempel die obersten Priester, und Schriftgelehrten waren auch da und konnten irgendwie nichts machen, wehrten sich aber dagegen und machten Pläne, wie sie diesen Jesus beseitigen können. Diese Situation möchte ich jetzt nehmen und sie allegorisch auslegen. Was heißt das? Bildhaft auslegen. Das Anwenden für uns. Wenn wir sehen, was auf diese Welt zukommt, also das Volk Israel zukommt, was ist dann die persönliche Konsequenz daraus? Jesus annehmen. Jesus als Friedefürst annehmen. Und in 1. Korinther 3,16 lesen wir ja, wisst ihr nicht, dass ihr die Gläubigen, Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Eben, die Analogie, allegorisch, Jesus ging buchstäblich in das Tempelgebäude und jetzt du und ich, wir werden als Tempel bezeichnet. Jetzt kommt Jesus also in unser Leben. Das ist die Lösung. Er ist unser Friede. Dazu drei Punkte. Jesus kommt in den Tempel. Jesus klopft bei mir an. Mach ihn auf. Lass ihn bewusst in dein Leben hinein. Öffne ihm alle Bereiche und sage, du Jesus bist der Herr und König meines Lebens und Seins. Er zeigt mir doch den Heiligen Geist, was ihm gefällt. Sei ehrlich und tue Buße. Räume aus, wie Jesus da aufgeräumt hat. Gell? Mach Jesus Platz in deinem Leben. Wo kannst du ihm mehr Platz geben? Eben, angesichts der Situation, in der wir heute in dieser Welt, in der Heilsgeschichte stehen. Wie oft drehen wir uns um irgendwelche Dinge im Leben, die, wenn wir bei ihm sind, null Bedeutung haben. Was zählt für die Ewigkeit? Und wie kannst du das, was du jetzt tust, mit Ewigkeit füllen? Sage nicht, dass wir nur noch auf die Straße evangelisieren gehen. Nein, wie du kannst in deinem Umfeld leben mit dem Bewusstsein, Jesus ist mit mir. Und durch das ein Zeugnis werden. Das erste ist einmal, Jesus diesen Platz gibt. Das Bewusstsein, Jesus ist da. Bei meiner Bekehrung bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Gell? Jetzt ist er da. Und zwar immer. 7 Tage, 24 Stunden. Überall. Ob du jetzt krank bist oder gesund bist. Deine Arbeit hast oder keine hast. Pensioniert oder nicht pensioniert. Egal der Lebensumstand. Du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Der Friede ist mit dir. Weil Jesus da ist. Ist das nicht wunderbar? Am Kreuz hat er ja unser Sündenproblem ausgelöscht. Gell? Das ist ja wie so ein Gutschein, den man einlösen kann. Und manchmal frage ich mich, ja, haben wir diesen Gutschein auch wirklich eingelöst? Gutschein, Sünde ist gelöscht. Ich bin erfüllt vom neuen Leben. Also, der erste Punkt ist, Jesus kommt, ist in deinem Leben, wenn du ihn ja eingelassen hast, wenn du dich bekehrt hast und ihm dich zugewendet hast. Dann der zweite Vers, mein Haus soll ein Bethaus sein. Du hast ihm jetzt Platz gemacht. Jetzt braucht er auch Raum. Er zeigt dir schon, was du auf die Seite legen kannst, was du vielleicht aufhören solltest. Du hast jetzt mehr Zeit, weil du gewisse Dinge nicht mehr tust. Gebet ist ein entscheidender Aspekt. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Welche Bedeutung hat Gebet in unserem Leben, in deinem Glaubensleben? Ich weiß, viele sagen, auch mir geht es so, zu wenig Zeit. Wisst ihr, was das eigentlich heißt? Und das sage ich auch zu mir. Zu wenig Zeit heißt falsche Priorität. Knallhart. Zu wenig Zeit für Gebet heißt, du hast die falsche Priorität. Prioritäten setzen heißt, das Wichtigste kommt zuerst. Das Wichtigste zuerst, Gebet. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Überleg, nimm das in die Stille mit und sag, Jesus, wie kann mein Leben mehr zu einem Gebetsleben werden? Denn wisst ihr, Gott kann, er macht das nicht so, aber Gott kann es so machen. Und all das, was wir vielleicht jahrelang dafür arbeiten und kämpfen und ringen, wäre in einer Sekunde gelöst. Kann in einer Sekunde gelöst sein. Das bewirkt Gebet. Aber nicht nur das. Was ist das aber, gell? Sein Haus sollen wir sein, auch die Gemeinde ist sein Haus. Du hast Begabungen, Aufgaben, beginne mit täglichem Gebet für alle Geschwister. Eine schöne Aufgabe. Für alle Geschwister beten. Sei offen für Jesu Leitung durch dein Leben. Diene, wo du und der Heilige Geist es dir zeigt, wo dein Herz, da wäre doch etwas, also wenn du mit Jesus so unterwegs bist, wenn er an erster Stelle steht, wenn du mit ihm verbunden bist und lebst, dann fang an zu hören, was will der Geist Gottes? Er gibt Aufgaben. Er sagt dir Dinge, die du tun sollst. Und ich mache die Feststellung, immer wieder kommt dann die andere Stimme, ja, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du jetzt doch nicht tun. Hast du jetzt Zeit dafür? Und das denken die anderen Leute und so weiter. Nein, tu es. Wenn du merkst, er will das. Überlege nicht, ja, aber. Der Mose hat gesagt, ja, aber. Ich kann doch gar nicht gehen. Ich kann das doch nicht. Wenn Gott etwas sagt, tu es, dann kannst du es auch. Er gebraucht eben genau die, die nicht auf sich selber vertrauen. Sein Haus, das kann auch Missions- und Glaubenswerke sein. Informiere dich darüber, was es da so gibt, gibt es ganz viel, und wo und wie du helfen kannst, dich einbringen kannst. Denn Brigitte hat auf das gehört und ist jetzt in der Mission, ist in, wo bist du jetzt momentan? Kirgisien, genau. Genau, und dient dort, genau. Weil sie gehört hat und das angenommen hat. Ich weiß nicht, ob du am Anfang, als dir das bewusst geworden ist, gerade gejubelt hast. Wuhu, jetzt kann ich gehen. Oder mal, was ich und so, hä? Auf dem kleinen Bächle hinführen und so. Genau. Gehst du an die Ströme der Welt? Ja, wie auch immer. Genau, auf Gott hören und dann geht das los, gell? Mach Jesus zu deiner ersten Priorität. Mach dein Leben zu einem Gebetshaus. Nimm diesen Gedanken mit. 47, Jesus lehrte täglich im Tempel. Gottes Wort. Jesus lehrte im Tempel. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hat die Bibel erste Priorität? Ein kleiner Tipp. Verbinde Gebet und Bibel. Lies betend die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Und man kann die Bibel lesen, einfach mit Informationen. Aber lies betend die Bibel. Heißt, du liest einen Satz und so, du verstehst ihn vielleicht nicht, kannst schon beginnen. Herr, zeig mir etwas. Sprich zu mir. Ich brauche deine Wegweisung für den heutigen Tag. Herr, was bedeutet das, was ich hier lese? Herr, warum weinst du, da, als du nach Jerusalem gingst? Und der Heilige Geist wird anfangen, mit euch zu reden. Er erinnert dich vielleicht auch an andere Bibelstellen, die du dazu lesen kannst. Und du erkennst Zusammenhänge. Er lehrte täglich im Tempel. Gott will täglich zu dir reden. Ist Gottes Wort diese Quelle in deinem Leben, in meinem Leben? Oder denkst du schon, habe ich schon fünfmal gelesen, das Buch? Ich meine, jedes Buch wird nach dem fünften Mal lesen langweilig. Nicht die Bibel. Kann ich bestätigen. Und dann, wenn er dir etwas zeigt, wiederum, tu es. Hab den Mut, Jesus, zeig mir durch dein Wort, was ich tun soll. Sei ein Täter des Wortes, heißt es in Lukas. Eigentlich Lukas in Jakobusbrief. Dann eine kleine Warnung, Achtung, Widersacher. Wir lesen dann im Vers 48 um Widerstand. In Vers 47b, die Schriftgelehrten, Widerstand, doch sie fanden keinen Weg, um ihn aufzuhalten. Wenn du anfängst, wirklich für Jesus zu leben, mit Jesus zu leben, wirst vielleicht sogar dein Ehepartner sagen, nein, das können wir doch jetzt nicht tun, das kannst du jetzt doch nicht tun. Gebt einander Freiraum. Der Heilige Geist, Gott, ist der Bestimmende, nicht mein Lebenspartner. Wenn du einen geistlichen Lebenspartner oder Partnerin hast oder eine Freundin oder Freund hast, wo du eine gute Beziehung hast, dann werden sie das verstehen. Nehmen wir doch diese Punkte mit für und betet darüber und macht euch Gedanken. Der letzte Gedanke soll noch diesen Kleidern hier gehören. Wie gesagt, sie haben ja Kleider ausgelegt in Jerusalem, dem König, und der ist wirklich darüber gegangen. Ne? Nein, den Held mache ich jetzt nicht. Wie ist? Der auf den Schultern nicht macht. Ja, das ist die Frage, gell? Das hat mich so ein bisschen bewegt. Welche Kleider hätte ich mitgenommen? Die schönen? Denke ich an den Dreck, an den Schmutz? Oder denke ich, es ist für den König? Hey, es ist für den König. Das Beste für ihn. Wirklich das Beste. Was hättest du nachher gemacht? Hättest du es aufgehängt? Da ist der König darüber. Der König hat es, oder? Die ganze Sinnesbedeutung von diesen Kleidern, finde ich schon noch interessant. Nun, heute wissen wir, ich darf Jesus meine schmutzigen Kleider bringen. Und er macht sie rein. Jesus will nicht, dass wir unser gutes Leben ihm bringen, sondern mein Versagen, meine Schwäche,
freue mich schon auf die nächste Predigtserie. Ich habe schon mehrmals darüber gesprochen. Über Tiefe heißt sie. Da geht es genau darum. Wir müssen nicht das Gute bringen. Ein gutes Leben. Er will mein Herz. Er will mein Versagen. Weil ich versage nicht wegen ihm, sondern ich versage, weil ich ohne ihn lebe. Und er hilft mir. Er hilft mir auf und ich kann ihm meine schmutzigen Kleider bringen. Und er will mir neue geben. Und dazu passt wunderbar Kolosser, lesen wir jetzt nicht, aber zur Vertiefung Kolosser 3 lesen wir dazu einige Verse zum Abschluss. Die passen eigentlich wunderbar zu diesem Anziehen und zuerst Ablegen. Das sind nur einige wenige Verse. Tötet daher eure Glieder, die auf der Erde sind. Und da werden da einige Dinge genannt. Und diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Es war einmal. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Es ist geschehen, ihr habt ihn ausgezogen mit seinen Handlungen. Und nun den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Dinge, die den König auszeichneten. Reitend vor einem Esel, sanftmütig, demütig. Und auch wir sollen genauso sein. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und, es schließt sich der Kreis, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Weil der König bei euch ist, in uns ist der Friedefürst. Amen.